Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Montag, dem 30. Januar auf Radio Bern. Das sind unsere Themen: Embargoverletzungen und Waffenschmuggel ohne Konsequenzen, zahlreiche rechtliche Lücken beim globalen Schiffsverkehr. Und unser Kopf der Woche ist Urs Schnell. Der Filmemacher erzählt im Detail, wie Nestlé aus dem Menschenrecht Wasser Riesenprofite macht. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Der Berner Gemeinderat will die Reitschule nicht räumen lassen. Das fordert eine dringliche Motion mehrerer Stadträte der SVP und der CVP. Hintergrund ist die Ablehnung eines einjährigen Leistungsvertrags zwischen der Stadt und dem Kulturzentrum durch die IKUR. Die Interessensgemeinschaft Kulturraum Reitschule IKUR lehnte den Vertrag ab, weil der Stadtrat zuvor einen vierjährigen Vertrag abgelehnt hatte. Trotz vertragslosem Zustand zahlt die Stadt Bern nach wie vor die Miete des Gebäudes an die stadteigenen Stadtbauten. Die rechtsbürgerlichen Motionäre haben gefordert, das zu unterbinden und ein Exmissionsverfahren zu starten. Das würde heißen, die IKUR müsste die Reitschule verlassen. Das wiederum lehnt der Gemeinderat nun ab. Er will weiter verhandeln. Als Grundlage dienen ihm zahlreiche Abstimmungen, in denen sich die Volksmehrheit deutlich für die Benutzung der Reitschule als Kulturzentrum ausgesprochen hat. Das WEF, das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, ist zu Ende. Globale Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik diskutierten unter dem Motto «Der große Wandel – neue Modelle gestalten». Bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung ist allerdings nichts über ein neues Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell bekannt geworden. Bekannt gegeben haben am Rande des WEF globalisierungskritische Nichtregierungsorganisationen die Gewinner des Schmähpreises Public Eye Award. Der Jurypreis für das verantwortungsloseste Unternehmen des Jahres ging an den britischen Bankkonzern Barclays. Dieser ist laut diversen Organisationen ein wichtiger Player in der Nahrungsmittelspekulation. Diese lässt weltweit Nahrungsmittelpreise steigen und treibt damit immer mehr Leute in die Armut. Mehrere 10.000 Menschen stimmten auf der Webseite der Public Eye Awards dafür, dass die brasilianische Unternehmung Vale den Publikumsschmähpreis gewann. Die zweitgrößte Unternehmung Brasiliens ist dafür bekannt, dass sie mit unzimperlichen Methoden den Bau des Belo Monte-Staudamms vorantreibt. Wegen diesem Megaprojekt werden unter anderem 40.000 Menschen zwangsumgesiedelt und riesige Regenwaldflächen überflutet. Neben der Verleihung des Public Eye Awards protestierte auch die Occupy-WEF-Bewegung gegen die Eliten des globalen Kapitalismus. Sie demonstrierten am Rande des Forums in Davos. Ein massives Polizeiaufgebot verweigerte den Demonstrierenden jedoch den Einlass ins WEF. Der Bürgerkrieg in Syrien wird immer heftiger. Seit dem Abzug der Beobachtermission der Arabischen Liga hat sich der Krieg verschärft. Am Wochenende wurden wieder mehrere Dutzend Menschen getötet. Laut verschiedenen Quellen sollen die Kämpfe die Außenbezirke der Hauptstadt Damaskus erreicht haben. Die Rebellen hätten sich aus strategischen Gründen dann jedoch wieder zurückgezogen, berichtet Al Jazeera. Laut der UNO sollen in den letzten 10 Monaten über 5.400 Menschen getötet worden. Vor 10 Monaten nämlich begannen die Proteste gegen den Machthaber Bashar al-Assad. Dieser weigert sich abzutreten und setzt die Armee gegen die Bevölkerung ein. Und noch zum Wetter und zum Klima. Tatsächlich war letztes Jahr ein überdurchschnittlich trockenes Jahr. Das belegen die Zahlen im hydrographischen Bulletin des Kantons Bern. Nur gerade im Juli und im Dezember gab es genug Niederschläge. Ansonsten lag die Quote bis zu 21% unter dem Durchschnitt. Folglich waren auch die Pegel der Seen im Kanton Bern sehr tief. Da es aber im Dezember viel Regen und Schnee gab, erholten sie sich ein wenig. Auch die letzten beiden Januartage versprechen noch ein wenig Niederschläge. Heute bleibt es zwar vorerst trocken bei relativ starker Bewölkung. Am Abend und in der Nacht kann es noch einmal schneien. Die Höchsttemperatur beträgt 1 Grad. Morgen Dienstag wird wechselnd bewölkt. Im Lauf des Tages kann es noch einmal schneien. Das Thermometer zeigt höchstens minus 1 Grad. Übermorgen Mittwoch wird es noch einmal massiv kälter, zwar zeigt sich vielerorts die Sonne, doch ein Wind aus Sibirien bringt viel kalte Luft in die Schweiz. Es wird dann höchstens noch minus 4 Grad. Ende Woche nimmt die Kälte noch zu, am Freitag wird es möglicherweise höchstens minus 9 Grad. Tiefsttemperaturen bis minus 16 Grad sind möglich.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der Welthandel funktioniert heute weitgehend über Schiffscontainer. Unter vielen Flaggen fahren Schiffe heute über die Weltmeere und transportieren Güter. Dass dabei auch solche Güter transportiert werden, die eigentlich nicht transportiert werden dürften, ist klar. Drogen, Waffen und Menschenschmuggel sind ein blühendes Geschäft. Meistens werden Länder damit in Verbindung gebracht, die sowieso als menschenrechtsfeindlich, kriegerisch und asozial gesehen werden. Nun legt das Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, eine neue Studie vor. Damit wird ein ganz anderes Bild des globalen Schmuggels über Containerschiffe gezeigt. Ich habe kurz vor der Sendung mit Stefanie Blenkner vom SIPRI gesprochen und wollte von ihr wissen, wo denn die Brisanz in dieser neuen Studie liegt.
Meine Kollegen hier am SIPRI haben also die Schmuggelvorfälle der letzten 20 Jahre, die so in den Medien im Zoll auch berichtet worden sind, analysiert und haben eben festgestellt, dass die meisten Schiffe, die da in dieser Studie in Waffen- und Drogenhandel involviert sind, ihren Sitz in den reichsten Ländern der Welt haben, unter anderem vor allen Dingen in Deutschland und anderen NATO-Ländern.
Und was ist dann das Brisante an dieser Geschichte?
Ja, das Brisante ist, dass diese Studie eigentlich zeigt, dass wir hier das mit einer Schattenseite der Globalisierung zu tun haben, wo in der Schifffahrtsverkehr, die meisten Warengüter werden heute per Containerschiffen weltweit transportiert. Und was wir gefunden haben, ist durch verschiedene Mechanismen, unter anderem, dass eben Schiffe unter sogenannten Billigflaggen unter anderen Ländern registriert werden, wo dann wiederum andere Kontrollen gelten oder eben oftmals eben weniger kontrolliert wird, dann solche Container mit Ladungen unkontrolliert die Weltmeere passieren und auch die Kapitäne dann an Bord oft auch nicht wissen, was sie transportieren oder auch die Möglichkeit nicht haben, diese Kontrollen durchzuführen. Es werden also insgesamt nur 2% des Containerverkehrs wirklich ganz genau durchgescannt. Und da müssen sich der Kapitäne eben auf das verlassen, was in den Frachtpapieren steht. Und das ist dann leider oft nicht das, was im Container drin ist.
Warum haben die Kapitäne dann nicht die Möglichkeit, einfach in die Containers nachschauen zu gehen, ob jetzt dort Waffen oder Drogen geschmuggelt werden?
Weil es so ist, dass die rechtlichen Besitztümer, also wie soll man sagen, die rechtliche Frage, wem der Container letztendlich gehört, wird durch den Seefahrtweg verschleiert. Also es ist so, dass wenn der Container versiegelt wird und das Schiff unter einer bestimmten Flagge segelt oder eben fährt und in dem Ankunftshafen, im Ankunftshafen gelten die Gesetzmäßigkeiten des Landes der Hafenkontrollbehörde vor Ort. Und dann ist es die rechtliche Lage sehr unklar. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, was man verbessern müsste, so wäre es vor allen Dingen die Kommunikation zwischen den lokalen Zoll- und Polizeibehörden und denen, die für die internationalen Sicherheitsbestimmungen auf den Schiffen zuständig sind. Und die operieren heute total getrennt voneinander. Das heißt, die Verantwortlichkeiten sind sehr getrennt und auch für die Kapitäne dann oftmals unklar, die wiederum von einem dritten Eigner angeheuert werden.
Eines, was die Studie zeigt, ist ja, dass Industrieländer, die sich an internationale Standards verpflichtet haben, involviert sind. Und wie kann da besser reguliert werden? Weil eigentlich müssten sich diese Staaten ja an Gesetze halten, die diesen Schmuggel unterbinden.
Die Regulierung des Seehandels war schon immer eine Herausforderung, aber es gibt da wirklich Versäumnisse und wir sehen jetzt, dass wir die Überwachung verbessern müssen und auch die bestehenden Mechanismen besser nutzen müssen. Das ist teilweise ein Ressourcenproblem in den jeweiligen Häfen. Und dann ist es aber auch auf UN-Ebene zum Beispiel, muss das jetzt eine Rolle spielen, weil nicht zuletzt UN-Waffenembargos auch auf diese Weise eben auch geschickt umgangen werden. Was im Moment legal ist, diese Methodik mit den Billigflaggen, das ist auch für mich eigentlich ein Punkt, der, also wenn der weiter so legal bestehen bleibt, dann wird es da immer Schlupflöcher geben. Das ist aber leider eine sehr verbreitete, auch sehr beliebte Methode und da ist es schon eine größere Herausforderung. Da muss die Schifffahrtsindustrie mit den jeweiligen Regierungen zusammenarbeiten und da auch sich dann auch stärker regulieren lassen. Wir wollen jetzt eben mit dieser Studie auch erst einmal klarlegen, was überhaupt passiert, weil, wie gesagt, das ist erstmal der Anfang zunächst. Wir hoffen, dass da jetzt die weiteren Punkte sich daraus ergeben.
Das sagt Stefanie Blenkner vom SIPRI, dem Stockholm International Peace Research Institute. Die Studie kann nachgelesen werden online auf www.sipri.org.
95,6. Rabe Info.
Sie hören immer noch das Rabe Info vom 30. Januar. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Wie immer am Montag die Rubrik Kopf der Woche. An den Solothurner Filmtagen feierte er im ausverkauften Saal Premiere. Jetzt läuft er im Kino. Der Film Bottled Life, zu Deutsch in Flaschen abgefülltes Leben, über Nestles Geschäft mit dem Wasser. In der Schweiz, in den USA, in Pakistan, Äthiopien und Nigeria wird aufgezeigt, wie Nestle Profit macht. Profit mit einem Gut, das die UNO vor einem halben Jahr zum allgemeinen Menschenrecht gemacht hat. Trinkwasser. Der Film von Urs Schnell und Rees Gehriger beginnt und endet in der wunderschönen Schweiz mit ihrem riesigen natürlichen Wasserreservoir in den Bergen. Und hier liegt auch der Hauptsitz des größten Trinkwasserunternehmens der Welt, Nestle. Der Regisseur Urs Schnell ist unser Kopf der Woche. Ich habe ihn gefragt, müssen die Schweizer und Schweizerinnen bei Nestle auf die Barrikaden gehen, um für eine gerechtere Verteilung des Menschenrechts Wasser zu kämpfen?
Also eigentlich muss man da nicht mit Nestle beginnen, sondern mit uns selbst. Wir trinken ja das Wasser, das uns Nestle verkauft. Und der Skandal in der Schweiz ist ein großes Wort. Ich würde nicht von Skandal reden in diesem Zusammenhang. Aber die Fehler, die in der Schweiz gemacht werden, liegen primär bei uns selber. Warum trinke ich Flaschenwasser? Das ist doch die erste Frage, die sich jeder und jede stellen muss. Warum gehe ich in eine Migros, in eine Coop, in einen Denner, kaufe mir 6x1,5 Liter Wasser, schleppe die nach Hause, in den zweiten, dritten Stock, trinke das, habe am Schluss leere PET-Flaschen, Abfall, habe viel für dieses Wasser bezahlt, 12, 15 Franken. Wenn ich das gleiche Wasser doch gratis aus dem Hahn bekomme, mit der gleichen Qualität und nicht mal Abfall verursache. Also hier fängt es eigentlich, in der Schweiz fängt es bei uns selbst an. Wir müssen nicht Flaschenwasser trinken. Wir können Hahnwasser trinken. Und da müssen wir einfach wach genug sein, uns nicht gegen die Verführungskünste von Perrier, Vittel, San Pellegrino oder auch anderen Wassern, diesen Verführungskünsten zu erliegen. Wie wir auch ganz allgemein im Konsumzeitalter wach bleiben müssen, wenn wir uns diesem ganzen Konsum nicht beugen wollen. Also.
Jetzt ist es so, im Film reisen Sie zuerst in die USA und genau dort passiert ja eigentlich das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, nämlich die Leute werden animiert, dieses Poland Spring Wasser zu kaufen, das in den ganzen USA verteilt wird. Das ist eine Wassermarke, die Nestle gehört, und das Wasser wird an Orten geholt, wo es die Leute auch eigentlich normalerweise aus dem Wasserhahn kriegen. Und was haben Sie dort entdeckt in Maine?
Poland Spring ist die meistverkaufte Quellwassermarke in den USA. Es ist ein traditioneller Brand. Die ursprüngliche Quelle ist versiegt und das Wasser wird heute im nordöstlichen Bundesstaat Maine, der ein landwirtschaftlicher Bundesstaat ist, der abseits der großen US-Zentren liegt, wird dort in 8 oder 9 Quellen wird dieses Wasser gepumpt, in 3 großen Fabriken dann zusammengemischt zu einem Wasser und dann mit den Trucks eigentlich in die Märkte der ganzen Ostküste geführt unter dem Namen Poland Spring Natural Spring Water. Also die Assoziation ist, wir verkaufen euch hier ein Mineralwasser, ein natürliches Quellwasser, aber es ist eigentlich zusammengepanschtes Wasser aus verschiedensten Quellen. Und Was uns wirklich, das war ganz am Anfang der Recherchen, aufgefallen ist, hallo, da gibt es Leute, die gegen Nestlé kämpfen. Es gibt US-amerikanische Bürger und Bürgerinnen, die sich gegen den Schweizer Konzern Nestlé wehren. Ja, gibt's denn das? Also man hört von Kolumbien oder Brasilien oder von den Philippinen oder weiß ich von wo, dass sich Leute gegen Nestlé wehren, aus irgendwelchen Gründen, soziale Konflikte oder so. Aber dass es US-amerikanische Bürger gibt, und zwar nicht nur in Maine, sondern quer durch die ganze USA hindurch, in 9 Bundesstaaten mindestens, die massiv gegen Nestlés Wasserabpumpen ankämpfen, das habe ich nicht gewusst und das hat uns interessiert. Und diesem Kampf gingen wir nach. Was sind die Gründe? Warum machen das Bürger? Eigentlich haben wir ja das Gefühl, die Amerikaner sind alle ein bisschen, aber das sind ganz engagierte politische Leute, die für ein Grundrecht kämpfen, nämlich dass das Wasser im Besitz der Allgemeinheit bleibt und nicht von Privatkonzernen zum Profit vermarktet werden darf. Es war total spannend, das kennenzulernen.
In einem konkreten Fall, den Sie porträtieren, haben die Bürger dann auch gewonnen. Also ein Naturschutzgebiet wird nicht zu einem Nestlé-Quellgebiet. Es bleibt eigentlich bei der Bevölkerung, bleibt ein Naturschutzgebiet eben. Aber an anderen Orten hat Nestlé gewonnen, aber da gibt es ja dann auch eine Bevölkerung, die total glücklich ist mit Nestlé und die, man hat den Eindruck, sich ein bisschen von Nestlé kaufen ließ.
Es ist natürlich zweischneidig, weil jetzt gerade der Bundesstaat Maine, das ist einer der ärmsten Bundesstaaten in den USA, hat früher vor allem von der Holzwirtschaft, vom Holzexport gelebt und hat eigentlich wenig steuerbares Einkommen. Und wenn dann ein Multi kommt und investiert in verschiedene neue große Fabriken, um dort ein Produkt herzustellen, das bisher in Maine eigentlich nur sehr im kleinen Rahmen, die ursprüngliche Quelle war nicht eine große Quelle, also die da investieren und neue Arbeitsplätze schaffen, dann verstehe ich natürlich viele Leute, die sagen, ist doch toll, wenn die kommen. Wo ist das Problem? Wenn dann Nestlé aber auf diese Art und Weise kommt, wie wir das dargestellt haben, die schleichen sich in die Gemeinden rein, die sprechen nur mit den zuständigen Leuten, wenn es hochkommt, knapp noch mit den Gemeinderäten, die ziehen die auf ihre Seite und bevor die Bevölkerung wirklich es checkt, sitzt Nestlé mitten im fetten Wassergebiet drin und man kann nichts mehr machen. Grundsätzlich haben all die Communities in all diesen Bundesstaaten gegen Nestlé den Kürzeren gezogen. Zum Teil in jahrelangen legalen Schlachten durch verschiedenste gerichtliche Instanzen hindurch bis zu den Supreme Courts der jeweiligen Bundesstaaten und hatten eigentlich keine Chance gegen das Heer von Anwälten von Nestlé, gegen die Lobbyisten, die in den bundesstaatlichen Parlamenten für freundliche Gesetze für die Großen kämpften. Und dann gab es, und das ist eine wirklich spannende Geschichte, einen Rechtsanwalt, der hat herausgefunden, dass man eigentlich Nestlé nur auf einer Ebene begegnen konnte, nämlich auf der Ebene der Grundrechte, der Verfassungsrechte der US-amerikanischen Verfassung. Das erzählen wir in einer Gemeinde, wo der Kampf fast 100%ig von Frauen geführt wurden, die sich inspiriert haben von diesem cleveren Anwalt, der dieses Loophole, diese Lücke gefunden hat. Und die haben sich auf der Basis der Verfassung der Vereinigten Staaten gegen Nestlé gewandt und haben gesagt, Wasser ist ein Grundrecht, das der Allgemeinheit zur Verfügung stehen muss und eine Community, eine lokale Gemeinde muss das Recht haben, selbst zu verfügen über das Wasser, von dem diese Gemeinde lebt. Und die haben dann das geschafft. Bisher wurde dieser Weg, auf den Grundrechten gegen multinationale Anliegen vorzugehen, von den Multinationalen nicht vor die oberste Schiedsgerichtsinstanz der Vereinigten Staaten, also den Supreme Court, gezogen, weil sie Angst haben, dass sie verlieren könnten. Und wenn der oberste Gerichtshof des Landes tatsächlich entscheidet, dass Rohstoffe, wenn sie notwendig sind zum Überleben von Communities, ein Allgemeingut sind, könnte das eine eklatante Einwirkung in verschiedene Geschäftspraktiken von Großkonzernen in den USA haben. Also es ist total spannend.
Es geht noch weiter und es geht auch vor allem an anderen Orten noch weiter. In ärmeren Ländern herrscht ja oft auch das Problem, dass das Wasser eben nicht aus der Leitung kommt. Und da hat ja Nestlé jetzt vielerorts eine eigene Marke auf den Markt gebracht, Pure Life Wasser, zum Beispiel in Pakistan, wo ja langsam die Städte so groß werden, dass die Wasserversorgung über die Kanalisation, die ganze Infrastruktur nicht mehr richtig funktioniert. Und man könnte meinen, Nestlé springt da in eine Bresche und hilft auch den Leuten, indem sie halt gutes, gesundes Wasser in der Flasche anbietet. Was haben Sie dort dann entdeckt?
Pure Life ist ein Produkt, das Nestlé 1997 entwickelt und 1998 auf den Markt gebracht hat. Es wurde tatsächlich konzipiert als billiges Flaschenwasser für die dritte Welt. Eine kleine Klammer, man muss sehen, dass Nestlé einer derjenigen Konzerne ist, der im Bereich der Marktbearbeitung einfach sehr clever und sehr strategisch denkt. Die haben gesehen, die westlichen Märkte, die sind saturiert. Wir haben auf den westlichen Märkten Flaschenwasser mit Wachstumsraten, die nicht mehr hoch sind. Was können wir jetzt tun? Dann haben sie gesehen, in der dritten Welt, das ist eigentlich die kommende Konsumbevölkerung, mindestens in den Mittel- und Oberschichten, die man angeht, und die haben gesehen, die wollen Wasser. Haben sie in Pakistan herausgefunden, das Wichtigste, was die Pakistani wollen, ist ein sicheres Wasser. Also lancieren wir ein sicheres Wasser unter dem Brand Nestlé, Swiss Quality oder Nestlé Quality. Die haben das lanciert und haben innerhalb eines Jahres 50% Marktanteil in Pakistan gewonnen. Und haben dann sofort expandiert dann in weitere Länder, sind heute in über 30 Ländern mit diesem Pure Life vertreten. Das meistverkaufte Wasser der Welt. Es ist eigentlich das Coca-Cola des 21. Jahrhunderts.
Also einerseits ist da jetzt eine Firma, die riesigen Profit daraus macht, dass sie den Leuten Wasser verkauft. Andererseits sagt Nestlé ja auch, wir übernehmen soziale Verantwortung, wir geben diesen Leuten etwas, weil die Infrastruktur, die bröckelt zusammen, die Leitungen sind zum Teil uralt. Wo liegt dann das Problem, was Nestlé macht?
Das ist eines der besten Argumente von Peter Brabeck, dem Verwaltungsratspräsidenten von Nestlé, das Argument, das auch im Film drin ist. Er sagt, ist es unser Fehler, wenn nationale Regierungen nicht in der Lage sind, Trinkwasserversorgungen für ihres Volk sicherzustellen? Also wenn die nicht in der Lage sind, Trinkwasserversorgungen aufrechtzuerhalten, zu investieren, zu sanieren, ist es doch angebracht, wenn wir in diese Marktlücke kommen und wenigstens ein sauberes, nicht lebensbedrohendes Wasser von unserer Seite privat anbieten. Und da hat er recht, das ist ja eigentlich nicht primär der Fehler von Nestlé. Nur, wenn Nestlé dann in den großen Millionenstädten oder darum herum Wasser pumpt aus tiefen Lagen, weil die Oberflächenwasser sowieso nicht trinkbar sind oder Wasser in 20, 30 Meter Tiefe bereits verseucht ist, dann muss Nestlé Tiefbrunnen bohren bis 100 Meter Tiefe. Und wenn die das machen, ohne dass also die Bevölkerung, die neben der Fabrik wohnt, noch anständig Wasser zu trinken hat, dann muss man schon sagen, was hat das mit sozialer Verantwortung zu tun? Also ich bin der Meinung, wenn ein Großkonzern in einem Drittweltgebiet so geschäftet, dann muss er sich auch überlegen, ich sage nicht, man muss es verbieten, aber der Großkonzern, der sich auf die Fahne die Social Responsibility schreibt, der muss sich auch überlegen, was können wir dazu beitragen, dass wir nicht nur unser Geschäft machen, sondern A, dem Staat mit Inputs zur Verfügung stehen können, wie die grundsätzliche Wasserversorgung sichergestellt werden kann, B, den Regionen, wo wir Wasser pumpen, mindestens Alternativen zu bieten, wie sie selbst auch zu sauberem Wasser kommen, und C, den Profit in genügendem Maße auch steuerlich abfließen zu lassen. Also es gibt da ganz viele Fragen, die im Bereich der Sozialverantwortung eines Großkonzerns in der dritten Welt konkret gestellt werden müssen. Und diese Fragen stellt sich Nestlé nicht. Und das zeigen wir im Film anhand von konkreten Beispielen. Und da muss ich sagen, bin ich hochgradig enttäuscht vom schönen Wording von Peter Brabeck, der da den Konzern als menschlichen Konzern verkauft, und im konkreten Fall sieht alles ganz anders aus.
Das sagt Urs Schnell. Urs Schnell war unser Kopf der Woche. Er ist der Regisseur und Produzent von Bottled Life. Der Film über Nestlés Geschäft mit dem Wasser läuft in der ganzen Schweiz im Kino. Mehr Infos dazu gibt es auf www.bottledlifefilm.com.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, dem 30. Januar. In der Redaktion war Michael Spahr. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11. Unter anderem beschäftigt uns dann das aktive Altern in der Stadt Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.